Sternengeschichten Folge 698. Beta Cephei und die Schwingung des Eisens. Beta Cephei gehört zu den helleren Sternen am Himmel. Er ist ein Teil des Sternbilds Cepheus und in der dazugehörenden Mythologie war das der König von Äthiopien, Ehemann von Cassiopeia und Vater von Andromeda, die wir auch alle als Sternbilder am Himmel finden. In der Realität hat Beta Cephei nichts mit afrikanischen Königshäusern zu tun, sondern mit einer sehr faszinierenden Art der Sternschwingungen. Aber bevor wir uns anschauen, was es bedeutet, wenn ein Stern schwingt und wie er das noch dazu auf eine faszinierende Art tun kann, bleiben wir noch ein bisschen bei Beta Cephei selbst. Man kann den Stern leicht mit freiem Auge und ohne optische Hilfsmittel sehen. Er ist, so wie die anderen Sterne des Cepheus, von Mitteleuropa aus zirkumpolar. Das heißt, dass man ihn das ganze Jahr über sehen kann, aber natürlich nur in der Nacht und wenn es nicht bewölkt ist. Er befindet sich so weit nördlich am Himmel, dass er nicht auf- oder untergeht, sondern Nacht für Nacht seine Kreise um den Himmelsnordpol zieht. Man kann ihn also leicht beobachten und wenn man das mit ausreichend genauen Instrumenten macht, wird man feststellen, dass es sich um ein Doppelsternsystem handelt. Zwei Sterne umkreisen einander alle 81 Jahre und es ist ein interessantes Paar. Der eine ist ein blauer Unterriese und mehr als 7-mal größer als die Sonne. Seine Masse ist 7 bis 10-mal größer als die unseres Sterns und das bedeutet, dass Beta Cephei auch enorm hell und heiß ist. Er leuchtet ca. 20.000-mal heller als die Sonne und hat eine Oberflächentemperatur von um die 23.000 Grad, was sehr viel heißer ist als die gut 6.000 Grad der Sonne. Sein Begleiter ist auch ein ordentlicher Brocken mit ca. der 5-fachen Sonnenmasse. Die offizielle Bezeichnung für die beiden Sterne lautet Beta Cephei AA und Beta Cephei AB. Und wer sich mit Sternnamen auskennt, wird sich jetzt fragen, Moment mal, wenn es AA und AB gibt, dann muss es dann auch mindestens einen Stern mit der Bezeichnung Beta Cephei B geben, sonst macht das keinen Sinn. Und so ist es auch. Außen um die beiden herum kreist noch ein dritter Stern. Aber der Stern, den man meistens meint, wenn man Beta Cephei sagt, das ist der helle, heiße, blaue Unterriese Beta Cephei AA. Und Unterriese, das klingt erstens komisch und bedeutet zweitens, dass es sich um einen Stern handelt, der sich schon in Richtung Ende seines Lebens bewegt. Er ist gerade dabei, die letzten Reste des Wasserstoffs in seinem Zentrum zu Helium zu fusionieren und das führt ja, wie ich in einigen anderen Folgen erklärt habe, dazu, dass die Temperatur ansteigt und der Stern sich ein wenig aufbläht. Und in weiterer Folge kann er dann noch heißer und größer und ein echter Riesenstern werden. Aber so weit ist Beta Cephei noch nicht. Beta Cephei AA hat übrigens auch einen echten Namen, nämlich Al-Firq. Das kommt auf jeden Fall aus dem Arabischen und bedeutet möglicherweise die Herde oder vielleicht auch die zwei Sterne, weil Beta Cephei zusammen mit Alderamin, dem hellsten Stern im Cepheus, früher so bezeichnet wurde. Aber in dem Fall möchte ich Al-Firq sowieso lieber ignorieren und bei Beta Cephei bleiben, denn dieser Name ist zur Bezeichnung einer ganzen Klasse von Sternen geworden. Diese Geschichte beginnt 1902, als der amerikanische Astronom Edwin Brandt Frost Beta Cephei beobachtet und eine Radialgeschwindigkeitsvariation entdeckt hat. Die Radialgeschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Stern auf uns zu oder von uns weg bewegt. Und wenn es da eine Variation gibt, also eine periodische Veränderung, dann bedeutet das, der Stern kommt mal auf uns zu und geht dann wieder von uns weg und dann wieder auf uns zu und so weiter. Oder anders gesagt, der Stern wackelt. Und Frost hat sich gedacht, aha, Beta Cephei muss in Wahrheit ein Doppelstern sein. Und die beiden Sterne müssen sich sehr nahe sein, sodass wir das Palm-Teleskop nur als Einzelstern wahrnehmen. Und weil sie einander umkreisen, wackeln sie hin und her und das verursacht die Veränderung der Radialgeschwindigkeit. Und das ist auch völlig plausibel. Genauso hat man schon jede Menge enge Doppelsterne entdeckt. Nur war das Wackeln in diesem Fall überraschend schnell, mit einer Periode von gut 4,5 Stunden. Das bedeutet, dass sich die beiden Sterne mit genau dieser Umlaufzeit umkreisen müssen und das bedeutet, dass sie einander wirklich nahe sein müssen, was bei so großen und hellen Sternen eher unwahrscheinlich ist. Und dass es sich um einen oder halt dann zwei große und helle Sterne handeln muss, das hat man damals auch schon gewusst. Als nächster hat sich der deutsche Astronom Paul Gutnick die Sache angeschaut. Ab 1911 hat er von der Berliner Sternwarte aus immer wieder Beobachtungen von Beta Cephei angestellt, hat sich dabei aber nicht auf die Radialgeschwindigkeit konzentriert, sondern auf die Helligkeit. 1913 hat er die Ergebnisse veröffentlicht. Die Leuchtkraft von Beta Cephei, die schwankt periodisch. Der Stern wird heller und dunkler und das mit einer Periode von ebenfalls circa 4,5 Stunden. Die Helligkeitsveränderung, die war so schwach, dass Gutnick sie zuerst für einen Messfehler gehalten hat. Aber seine immer genaueren Messungen, die haben das Resultat bestätigt. Beta Cephei wird heller und dunkler, mit derselben Periode, mit der er angeblich um seinen Begleiter kreist. Nur, dass es diesen Begleiter eben nicht gibt. Oder nicht diesen speziellen Begleiter, dass dann später tatsächlich ein zweiter Stern gefunden wurde, mit dem Beta Cephei ein Doppelsternsystem bildet. Das war quasi noch ein extra Bonus. Aber dieser zweite Stern, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat nichts mit dem Wackeln zu tun, das Frost gemessen hat und auch nichts mit der Helligkeitsveränderung, die Gutnick gemessen hat. Denn ich habe ja vorhin gesagt, die beiden Sterne umkreisen sich mit einer Periode von 81 Jahren, was deutlich länger ist als die 4,5 Stunden, die Frost und Gutnick gemessen haben. Also ja, Beta Cephei wackelt, aber dieses Wackeln kommt aus ihm selbst. Er pulsiert, er wird größer und kleiner und damit heller und dunkler. Und wenn er größer und kleiner wird, dann bewegt er sich im Prinzip ja auch auf uns zu und von uns weg. Zumindest seine Oberfläche tut das. Es ist also logisch, dass die Radialgeschwindigkeit und die Helligkeit sich mit der gleichen Periode verändern. Aber warum macht Beta Cephei das? Warum wackelt der Stern? Warum pulsiert der Stern? Er macht das durch denselben Mechanismus, durch den auch viele andere Sterne pulsieren und über den ich schon ausführlich in den Folgen 64 und 144 der Sternengeschichten gesprochen habe. Aber weil es so wichtig ist, fasse ich das hier noch einmal kurz zusammen. Es geht um den sogenannten Kappa-Mechanismus und der funktioniert so. Wichtig ist das Konzept der Opazität, also die Tatsache, dass das Plasma, aus dem der Stern besteht, zum Teil undurchlässig für die Strahlung ist, die aus seinem Inneren kommt. Die Opazität, die hängt im Allgemeinen vom Druck und der Temperatur des jeweiligen Gases ab und damit ein Stern pulsieren kann, muss irgendwo im Stern eine Gasschicht existieren, wo die Opazität mit der Temperatur steigt. Denn dann passiert das Folgende. Irgendeine äußere Störung kann diese Schicht komprimieren. Sie rückt also näher an das Zentrum des Sterns. Und weil die Region komprimiert wird, steigen dort auch Druck und Temperatur und dadurch steigt die Opazität. Deswegen kann von weiter innen jetzt weniger Strahlung nach außen kommen. Der Strahlungsdruck unter der Schicht steigt also langsam an und irgendwann beginnt die Schicht sich dadurch wieder auszudehnen. Sie kühlt dabei ab, der Druck sinkt auch und die Opazität wird wieder geringer. Die darunter angestaute Strahlung entweicht jetzt schnell und der dadurch ebenso schnell abnehmende Druck sorgt dafür, dass die Schicht quasi wieder nach unten gedrückt wird und der ganze Zyklus beginnt von neuem. Diesen Prozess, den Kappa-Mechanismus, kennt man schon länger und er funktioniert immer dann, wenn es im Sterninneren irgendwo diese spezielle Schicht mit der temperaturabhängigen Opazität gibt. Ich lasse die komplexen Details jetzt weg, aber in vielen Sternen ist das dort der Fall, ist, wo es gerade heiß genug ist, um Helium teilweise zu ionisieren, also Elektronen aus der Hülle der Heliumatome zu lösen. Wenn diese Schicht dann noch genau in der richtigen Tiefe liegt, kann der Kappa-Mechanismus starten. Aber Beta Cephei ist ein extrem heißer Stern und viel massereicher als die klassischen variablen Sterne. Natürlich gibt's dort auch Helium und das wird dort auch ionisiert, aber weil er so heiß ist, schon so nahe unter der Sternoberfläche, dass der Kappa-Mechanismus dort nicht in Schwung kommen kann. Aber weil Beta Cephei so heiß ist, kann er auch Eisenatome ionisieren und das schon in einer Tiefe, die genau für den Kappa-Mechanismus funktioniert. Wie gesagt, ich lasse die komplexen Details aus, aber Der Kappa-Mechanismus funktioniert immer dann sehr gut, wenn ausreichend viele ionisierte Atome in einer passenden Schicht vorhanden sind. Ob und wie das klappt, das hängt davon ab, wie und welche Mengen an Atomen in welcher Tiefe unter der Sternoberfläche existieren und wie sich die Temperatur mit der Tiefe ändert. Bei manchen Sternen, da passt die Kombination nirgends, und das sind dann Sterne wie unsere Sonne, die nicht regelmäßig pulsieren. Bei ihnen sind die entsprechenden Schichten zu tief im Stern, wo die Pulsationen extrem langsam laufen, oder zu nahe an der Oberfläche, wo die Pulsation quasi verpufft. Aber bei manchen Sternen passt es, und bei Beta Cephei, da findet die Ionisierung der Eisenatome gerade in der richtigen Tiefe statt. Wie schnell so ein Stern dann genau pulsiert, das hängt, vereinfacht gesagt, von seinen bevorzugten Eigenschwingungen ab. Es ist ein bisschen wie bei einer Glocke. Eine große Kirchenglocke, die schwingt langsam und erzeugt einen tiefen Ton. Eine kleine Glocke erzeugt einen höheren Ton mit einer kürzeren Periode. Und Beta Cephei ist zwar ein großer Stern, aber in diesem Bild entspricht er einer kleinen Glocke. Er pulsiert daher sehr schnell mit der schon erwähnten Periode von nur 4,5 Stunden. Klassische veränderliche Sterne, die pulsieren mit einer Periode von einigen Tagen bis Monaten. Im Laufe der Jahre hat man noch ein paar andere Sterne gefunden, die auf die gleiche schnelle Weise pulsieren und ihre Helligkeit verändern, so wie es Beta Cephei tut. In den 1960er Jahren hat man schon 41 dieser Sterne gekannt und Ende der 1990er Jahre waren es 59 plus 79 mögliche weitere Kandidaten. Ein Katalog aus dem Jahr 2005 enthält 93 Sterne plus 77 weitere Kandidaten. Sie alle gehören zur Klasse der Beta-Cephei-Sterne, wie diese Gruppe der veränderlichen Sterne mittlerweile offiziell heißt. Die sind nicht häufig, weil die großen und hellen Sterne, die es braucht, um ein Beta-Cephei-Stern zu werden, selten sind. Aber sie sind wichtig, weil wir mit ihnen besser verstehen können, wie diese seltenen Sterne funktionieren und was in ihrem Inneren passiert. Diese großen Sterne, die sind es ja auch, die dann später als Supernova explodieren und den Rest des Universums mit den vielen chemischen Elementen anreichern, die sie zuvor in ihrem Inneren erzeugt haben aus der Kernfusion und dann bei der Supernova-Explosion in alle Richtungen hinausschleudern. Diese Sterne sind die Vorläufer von schwarzen Löchern und Neutronensternen, und wenn wir ihre Pulsationen beobachten und verstehen, dann lernen wir auch, was in ihnen passiert. Beta-Cephei-Sterne und ihre Eisenschwingungen erlauben uns einen wunderbaren Blick auf und vor allem in diese seltenen, massenreichen Sterne hinein. Und Beta Cephei selbst, der Namensgeber und Prototyp dieser Klasse, der wird in Zukunft noch aus einem weiteren Grund prominent werden. Ab dem Jahr 5200 und bis circa zum Jahr 7500 wird er dem Himmelsnordpol so nahe sein wie kein anderer Stern. Oder genauer gesagt, Beta Cephei und der fast gleich helle Stern Iota Cephei werden dem Himmelsnordpol fast genau gleich nahe sein. Da, wo sich jetzt am Himmel der Polarstern befindet, wird der Punkt, auf den die Rotationsachse der Erde zeigt, von zwei gleich hellen Sternen eingerahmt, und einer davon ist Beta Cephei.